Und der nächste Aspekt oder die nächste Komponente der biblischen Buße ist die Sündenbekenntnis. Jetzt fangen wir an, über unsere Sünde zu reden. Psalm 32, Vers 5. Psalm 32, Vers 5.
Da bekannte ich dir meine Sünde und verfehlte meine Missetat nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld.
Ja. Irgendwann in diesem Prozess der Buße beginnen wir über die Sünde zu reden. Das gehört auch dazu. Also wir müssen über unsere Sünde reden. Wir müssen den Mund auföffnen und beginnen über unsere Tat zu reden. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Wenn ein Mensch, wenn er über seine Sünde nicht bekennt, dann fehlt etwas ganz, ganz Wichtiges in seinem Buße. Sprüche 28, Vers 13.
Wer seine Missetaten verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen.
Also nicht über seine Schuld schweigen, verheimlichen, sondern sie bekennen. Lassen gehört auch dazu, aber das ist ein anderer Aspekt. Hier sehen wir auch, wer sie aber bekennt, seine Schuld bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Also das Auge sieht und weint, Schamröte steigt ins Gesicht und der Mund öffnet sich, um die Sünde, um darüber zu reden. Ich weiß nicht, ob das sichtbar ist, so symbolisch, dass man redet über die Sünde. Das ist ein sehr praktischer Teil der Buße. Und darüber wollen wir jetzt auch ins Detail gehen. Es gibt 8 Aspekte des Sündenbekenntnisses. Also wenn man über die Sünde bekennt, worauf sollte man achten? Wie sollte man das machen? Gibt es eine so pro forma, wo jeder macht auf gleiche Art oder wie oder was ist zu viel, was ist zu wenig? Und so 8 Prinzipien können wir aus der Bibel sehen, vielleicht gibt es noch mehr, aber diese 8 gibt es auf jeden Fall. Die wollen wir uns kurz anschauen. Bitte schön, weiterlesen. Das Erste.
8 Aspekte des Sündenbekenntnisses.
Sich selbst verurteilen. Wir lesen 2. Samuel 24, Vers 17.
Als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn: Siehe, ich habe gesündigt. Ich habe die Missetat begangen. Was haben aber diese Schafe getan? Lass doch deine Hand wieder mich und wieder meines Vaters Haus gerichtet sein.
Also biblisches Verständnis der Buße gehört dazu, dass der Mensch, wenn er die Sünde bekennt, wen beschuldigt er? Sie selbst. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt des Bekenntnisses. David sagt ganz deutlich, sagt er, was haben die da angetan? Ich habe doch gesündigt. Das war sehr, sehr richtig gewesen. Und Sprüche, 1. Korinther 11, Vers 31 noch dazu. 1. Korinther 11, 31.
Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden.
Ja, hier sehen wir auch, uns selbst richten. Wir sollen uns selbst richten, dann werden wir auch nicht gerichtet. Das gehört zu diesem Prozess der Buße, dass wir jeder seine, wenn wir Sünden bekennen, dann wir beschuldigen uns selbst. Also wir müssen sehen, wen der Mensch beschuldigt, wenn er seine Sünden bekennt. Oder wen beschuldigen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen. Kennen wir das nicht? Ja, ich habe falsch getan, aber, und dann kommt, wenn du nicht so und so gesagt hättest, dann hätte ich auch nicht so reagiert. Die Frau, die du mir gegeben hast, kennen wir das? Adam sagt zu Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist schuld daran. Und Eva sagt, die Schlange hat mich verführt, sie ist schuld daran. Es ist sehr wichtig, wenn Sünde bekannt wird, wenn Buße, der Mensch Buße tut oder wir selber tun oder andere, dass wir darauf achten, wen beschuldigt der Mensch. Biblisches Verständnis der Buße ist, dass der Mensch, er beschuldigt sich selbst. Sicher, es ist immer so, dass andere sind auch mit beteiligt und sind auch mit schuldig. Kann sein, durchaus möglich. Aber wenn der Mensch Buße tut, dann tut er Buße über seine Sünde, nicht die anderen. Die anderen, jeder soll für sich selbst. Aber ich habe ja Gott Untreue gebrochen. Und ich kann nicht sagen, jetzt wenn ich meiner Frau Treue breche, was kann ich da sagen? Ja, die andere Frau hat so ein schönes Auto gehabt oder wie? Deswegen ist das jetzt okay? Oder ja, die andere hat mir gedroht und gesagt, wenn du die Treue nicht brichst, dann schlage ich die Scheibenfenster ein oder was? Fensterscheiben ein. Nichts gilt, keine Erklärung wird gelten, wird mich rechtfertigen. Deswegen kann ich nicht beschuldigen, sagen andere, jemand ist schuld daran, dass ich meiner Frau Treue gebrochen habe. So ist es mit der Sünde, wenn ich Jesus Treue breche, die Schuld muss ich, meine Schuld muss ich bekennen, nicht die Schuld der anderen. Wen beschuldigen wir, wenn wir Sünden bekennen? Wir lesen weiter.
Die eigene.
Wenn wir unsere Schuld.
Genau. Wenn wir unsere Schuld auf
andere
legen, dann ist es keine biblische Sündenerkenntnis. Ja.
Ja, Axel hat bis jetzt gut gemacht. Dankeschön für deinen Dienst. Jetzt Markus eingesprochen, auch Dankeschön dafür. Also wenn wir unsere Schuld auf andere legen, dann ist es kein biblisches Sündenbekenntnis. Dann ist es immer noch etwas, es fehlt immer etwas daran. Und dieses fehlende Element ist eben nicht das, was Gott sehen möchte. Jetzt das Zweite.
Die eigene
Schuld
zugegebenen
zugeben
und Gott Recht geben.
Also das dieser zweite Aspekt der Sünde bekennen ist, die eigene Schuld zugeben und Gott Recht geben. Also Gott hat keine Fehler gemacht, ich habe Fehler gemacht. Nehemia 9, Vers 33 lesen wir.
Und wir legten uns die Verpflichtungen auf, jährlich das Drittel eines Schenkels für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben.
Das stimmt nicht.
Nehemia, oder?
Nein, Nehemia. 9,33, das ist falsche Stelle gelesen.
Ah, ja, genau. Ja. Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen. Wir aber sind gottlos gewesen.
Diese Einstellung muss hinter unserem Sündenbekenntnis stehen. Gott, du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist. Also was mir zugestoßen ist, egal was das war. Und Nehemia spricht hier nicht über Kleinigkeiten. Da ist Gefangenschaft, da ist Tod und Elend und Tränen und Trennungen, Familien zerstört und so weiter. Die ganze Stadt, ganze Volk zerstört. Und er sagt, du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen, wir aber sind gottlos gewesen. Diese Einstellung muss hinter unserem Sündenbekenntnis sein. Der Mensch beschuldigt sich selbst und verkündigt Gottes Gerechtigkeit. Gott hat Recht. Nicht sagen, ja, ich konnte nicht anders. Gott hat mich zwar geführt, ich verstehe Gott bis heute nicht, wie konnte er bloß das so zulassen und deswegen habe ich so dumm gehandelt. Das ist kein echter Sündenbekenntnis. Wir beschuldigen Gott, sagen, er hat was falsch gemacht. Ich verstehe ihn nicht. Nein, ein biblisches Verständnis von Buße ist, wenn wir Gott Recht geben und uns beschuldigen. Das dritte Aspekt.
Die Sünde beim
Namen
nennen.
Ja, die Sünden beim Namen nennen. Also nicht allgemeinen Begriffen. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, wir sind alle Sünder, vergib mir, wir sind alle Sünder, niemand ist perfekt, alle machen Fehler. Oder man sagt einfach, vergib, was nicht so war. Ja, das ist so eine sehr beliebte Phrase. Vergib mir, was nicht so war. Gut, okay. Und wenn ich was Falsches gemacht habe, vergib mir. Das sind fromme Floskeln. Tut das lieber nicht. Das hat mit der Buße nichts zu tun, überhaupt nichts. Das hat mehr mit Selbstgerechtigkeit zu tun. Ich zweifle noch, falls ich was falsch gemacht habe. Ich zweifle noch daran. Aber falls, dann vergib mir. Das ist nichts. Gar nichts. Wir müssen die Sünden bei Namen. Vergib mir, dass ich dich belogen habe. Das ist was anderes. Vergib mir, dass ich unfreundlich zu dir war. Vergib mir, dass ich dir nicht geholfen habe, dass ich faul war. Alles möglich, aber sag konkret, vergib mir, dass ich dich angeschrien habe. vergib mir, dass ich dich geschlagen habe. Das ist konkret. Aber einfach vergib mir, was nicht so war. Oder alle machen Fehler. Vergib mir, falls oder wenn ich dich beleidigt habe, vergib mir. Das ist nichts. Wir müssen direkt mit Namen die Sünden nennen. 1. Johannes 1, Vers 9.
Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, nicht einfach unsere Sündhaftigkeit bekennen. Das ist zu wenig, Sündhaftigkeit zu bekennen. Bekenne deine Sünde. Das ist ganz konkret und direkt. Der vierte Aspekt der Buße.
Die
Wurzel.
Und die Quelle bekennen.
Also die Wurzel der Sünde, die Quelle der Sünde bekennen. Lesen wir weiter.
Wenn wir denken, dass unser größtes Problem im Bereich der Werke liegt, Früchte, dann werden wir die meiste Zeit dem Bekennen der Sünde aus diesem Bereich widmen. Der König David aber lenkt seine Aufmerksamkeit vielmehr auf die Probleme des
Herzens.
Auf die Wurzel, weil dort ist die Quelle für seine Sünden. Psalm 51. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten.
Weiter.
Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren.
Ja. Also wir sehen, dass David, er bekennt seine Sünde, aber nicht einfach auf die Ebene der Früchte, sondern er geht an die Wurzel. Und die Wurzel liegt am Herzen. Dieses Bild können wir in Erinnerung rufen. Der Baum, Wurzel und Früchte und Wurzeln. Klar, die Früchte müssen wir auch bekennen, klar. Aber wir müssen auch die Wurzel, und das ist sogar noch wichtiger als die Früchte selbst. Du verlangst nach Wahrheit im Innersten und schaffe mir Gott ein reines Herz, weil David sieht, das ist das Problem, weil ich kein reines Herz habe, deswegen habe ich gesündigt. Sicher, ihm tun leid die Früchte, klar, aber ihm tut leid sein Herz noch mehr. Darum geht es hier. Oder Paulus sagt in Römer Kapitel 7, kennen wir diese Stelle, wo er sagt, das Gute, was ich will, tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das, was ich hasse, das tue ich. Und dann sagt er, ich elender Mensch. Und hier bekennt Paulus die Wurzel seiner Sünde, die Quelle. Dies ich, elender Mensch. Er sagt nicht, elende Menschen um mich herum, die sind schuld daran, dass ich sündige. Nein, ich, elender Mensch. Das ist Sündenbekenntnis an der Wurzel und an der Quelle. Nicht einfach an den Folgen, nur an den Folgen. Die Folgen muss man auch bekennen, aber die Wurzel nicht vergessen. Das fünfte Aspekt.
Die belastenden Umstände
zugeben.
Missbrauch der Gnade und Missachtung der Ermahnungen Gottes in der Vergangenheit.
Ja, jetzt schlagen wir diese Stelle auf Psalm 78. Dann einige Verse, 14 bis 17 und dann 24 bis 32, Psalm 78. Das geht darum, praktisch, dass wir die belastenden Umstände zugeben. Gewöhnlich, wenn wir über unsere Fehler reden, wir versuchen ja immer, uns zu entlasten. So ein bisschen ein schöneres Licht reinzustellen und so weiter. Was der andere tut, das ist immer schlechter als das, was wir getan haben. Ich habe nur ein bisschen widersprochen, der andere hat mich angeschrien. Aber ein Zeuge sagt, naja, gerade umgekehrt war es. Du hast geschrien, der andere hat nur eine Frage gestellt. Aber so sind wir oft, ja. Oder sind andere Umstände, die uns belasten, die verschweigen wir gerne. Wir vertuschen sie, wir erwähnen sie nicht. Und wenn direkt nachgefragt wird, erst dann vielleicht rücken wir sie. Ja, das war auch so. Und hier sollten wir bei der Buße, wenn wir über Sünde bekennen, wir sollten selber die belastenden Dinge, die uns belasten, die sollen wir aufdecken. Schauen wir, wie hier getan wird in Psalm 78, Verse 14 bis 17 zuerst.
Er leitete sie bei Tag mit einer Wolke und mit dem Licht eines Feuers durch die ganze Nacht. Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie wie mit großen Fluten. Er ließ Bäche aus dem Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Dennoch fuhren sie fort, gegen ihn zu sündigen und den Höchsten zu erzürnen in der Wüste.
Sehen wir, was hier gesagt wird. Also Gott war so gut zu ihnen, hat solche Wunder getan, hat so viel ihnen gegeben. Dennoch fuhren sie fort, gegen ihn zu sündigen. Also die Umstände, dass Gott sie so gut zu ihnen war und sie trotzdem gesündigt haben, das war belastend für den Bekenner, für den Bekennenden. Vers 24 bis 32 bitte.
Und hatten Manna auf sie regnen lassen zu essen und ihnen Himmelskorn gegeben. Der Mensch aß das Brot der Starken. Er sandte ihnen Speise, bis sie satt waren. Er ließ den Ostwind am Himmel hinfahren und führte durch seine Kraft den Südwind herbei. Er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Geflügel wie Sand am Meer und ließ sie mitten in der Lage fallen, rings um ihre Wohnung her. Da aßen sie und wurden völlig satt. Er gewährte ihnen, wonach sie gelüstet hatten. Sie hatten ihre Begierde noch nicht gestillt und ihre Speisen waren noch in ihrem Mund. Da hoben sie den Zorn Gottes gegen sie und er tötete die Vornehmsten unter ihnen. Und die auserwählten Krieger Israels streckte er nieder. Trotz alledem sündigten sie weiter und glaubten nicht an seine Wunder.
Verstehen wir? Gott war so gut zu ihnen, hat so viele Wunder getan, geholfen. Trotz alledem sündigten sie weiter. Stellt euch vor, jetzt jemand hat seine Frau schlecht behandelt. Und jetzt bekennt er seine Schuld. Und dann erzählt er, wie schlecht seine Frau zu ihm war. Und deswegen hat er sie schlecht behandelt. Okay, das ist ein Fall. Der andere Fall, er erzählt, wie gut seine Frau zu ihm war. Und er hat sie trotzdem schlecht behandelt. Wer belastet sich mehr? Der zweite, ja? So sind wir. Also so sollten wir, wenn wir Sünde bekennen, dann diese belastenden Umstände zugeben, eigentlich, ob es Menschen waren gut oder Gott war zu mir so gut und so weiter, aber ich habe trotzdem gesündigt. Das ist der richtige Weg bei Sündenbekenntnis. Nicht umgekehrt, nicht beschreiben das, was mich entlastet. Kann sein, solche Elemente gibt es auch, aber die sind nicht wichtig. Weil nichts kann deine Untreue gegen Gott gegenüber entlasten, nichts. Egal wie schlecht die Menschen zu dir waren, du hast Treue Gott gegenüber gebrochen. Deswegen kannst du das mit nichts entlasten. Aber deswegen bekenne selber die belastenden Umstände für dich, besonders von Gott gegenüber, Missbrauch der Gnade Gottes. Gott war so gnädig zu mir, aber ich habe trotzdem bin ihm untreu geworden. Das sechste Aspekt.
Mit starkem inneren
Schmerz
über die Taten.
Weiterlesen.
Ich elender Mensch, es gibt nichts, worauf man stolz sein könnte. Echte Sündenbekenntnis wird immer ein Bereuen über die Sünde haben und keine Prahlerei.
Also wenn wir über Sünde Scham verspüren, dann werden wir uns nicht stolz fühlen, wenn wir über unsere Sünde erzählen. Manchmal hat man den Eindruck, jemand erzählt von seiner, es gibt ein Zeugnis von seiner Bekehrung oder auch sonst, und dann erzählt er, was er alles vor der Bekehrung getrieben hat. Und manchmal so mit einem fast heldenhaften Mut, so das und das. Und man spürt, der Mensch ist immer noch begeistert darüber, dass er das getan hat. Und ich habe mich selbst auch schon ertappt bei solchen Fällen, wo ich über meine Heldentaten erzählt hatte. Und dann merke ich, Mensch, ich schäme mich davor nicht. Ich erzähle es sogar gerne, weil es so toll war, weil es so originell war. Das war Sünde. Wenn wir schämen uns vor der Sünde, Wir sollen darüber sprechen, aber wir sollen Schmerz über die Taten empfinden, mit einer Scham. Dann wird das ganz anderes rüberkommen. Nicht so als, manchmal ist es so, ja, man hört so ein Zeugnis, denkt man, wow, vor der Bekehrung, das war ein echtes Leben. Aber jetzt, so grau alles geworden, nichts Interessantes. Vor der Bekehrung war so aufregend, von einem Abenteuer zum anderen. Und jetzt nur Gottesdienste und Singen im Chor und das war's, ja. Also nichts Interessantes. Das ist, weil man keine Scham hat, man nicht bereut und man ist stolz sogar darauf, was man getan hat. Siebter Aspekt.
Vor allen, vor denen
gesündigt
wurde.
Also Lukas 18, Vers 18 schlagen wir auf. Also wenn man die Sünde bekennt, dann sollte man die Sünde bekennen vor denen, denen gegenüber man sich versündigt hat. Oder vor ihnen oder ihnen gegenüber. Lukas 18, Vers 18, bitte.
Und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben?
Ich glaube, das ist auch ein Fehler. Es müsste Kapitel 15 sein, Vers 18. Ja, korrigiert das bitte. Es ist nicht 18, 18, sondern 15, 18. Lukas 15.
Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir.
Ja. Also der verlorene Sohn, er hat nicht nur vor Gott Buße getan, wo das Licht bei ihm anging, sondern er sagt ganz genau, ich will gehen zum Vater und sagt, Vater, ich habe mich gegen dich versündigt. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Buße, dass man die Sünde bekennt, denen gegenüber, vor denen man sich verschuldigt hat. Also, oder man kann solche Prinzip anwenden. Also wie du gesündigt hast, so bekenne auch deine Sünde. Hast du öffentlich gesündigt, bekenne sie öffentlich. Hast du sie heimlich gesündigt, dann bekenne sie heimlich. Hast du gesündigt gegen konkrete Personen jetzt, ganz dann ihnen gegenüber. Es gilt nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt gegen Simon jetzt vor allen, mache Simon jetzt fertig und richtig versündige mich gegen ihn. Und dann in der Pause komme ich und sage, Simon, tut mir leid, ich habe es falsch gemacht. Das reicht nicht aus. Ich muss vor euch auch das bekennen. Und sagen, es tut mir leid, Simon, kannst du mir das vergeben? Das wird richtig sein. Verstehen wir das Prinzip? Also weil Aufrichtigkeit muss dahinter sein. Aber wenn ich jetzt zu Simon komme und ihr denkt aber immer noch, ihr habt mir vergeben, aber ihr denkt immer noch, ja, well, Mensch, wie er denn da fertig gemacht hat, wie kann er bloß und, dass immer noch zwischen ihnen was ist und da ist nichts. Und so trägt man, so Missverständnisse werden geschürt und das ist falsch einfach. Sondern wo ich gesündigt habe, da muss ich auch die Sünde in Ordnung bringen. Was ist mit Sünden in Gedanken, wenn wir in Gedanken sündigen, anderen Menschen gegenüber besonders, dass wir jemanden verachten oder so ignorieren oder richtig hassen im Herzen? Also es ist sehr wichtig, dass wenn die Sünden in Gedanken keine äußeren Formen angenommen haben, dann sollte man nicht diese Sünde vor den Menschen bekennen. Sollte man nicht. Das ist nicht klug, wenn ich jetzt komme zu jemandem und sage, du, ich habe dich verachtet in meinem Herzen, kannst du mir das vergeben? Und er weiß gar nicht, er hat nichts gemerkt. Ich habe das praktisch erlebt, wo Menschen zu mir kamen und so die Sünde bekannt haben. Gut, aber dann musste ich einige Zeit dran kauen. Ja, wie ist es immer noch? Verachtet er mich immer noch oder nicht? Und somit praktisch, ich habe den schwarzen Peter dem anderen übergeben. Nein, behalte den schwarzen Peter bei dir. Wenn du die Sünden in Gedanken, die kennt nur Gott und du. Da kläre es. Bringe andere Menschen nicht rein, belasse sie nicht mit deinen Sünden. Zum Bekennen vor anderen oder vor denen, vor denen man gesündigt hat, gehört auch das Wiedergutmachen, also Erstattung des Schadens. Wenn es ein materieller Schaden entstanden ist, dann sollte man ihn auch erstatten. Oder mit Geld oder 1:1 oder mit Doppeltem, je nachdem worum es geht. Man darf nicht sagen, ja, ich verzeih mir, ich habe bei dir das Auto gestohlen. Das war's, ja. Nein, dann wo ist das Auto? Oder wie jemand sagt, du, ich habe bei dir diesen Strick geklaut, kannst du mir vergeben? Hier, nimm den Strick zurück. Gut, aber ich sage nicht, dass am Ende des Strickes seine Kuh angebunden war. Das habe ich ihm nicht bekannt. Nur den Strick habe ich geglaubt, bekannt. Also ich muss schon alles bekennen und das wieder gut machen. Sagen, ja, hier erstatte ich, ich bezahle es mit Geld, falls der Gegenstand verloren ist, gegangen ist oder kaputt wurde. Wir dürfen nicht einfach so über den materiellen Teil einfach darüber hinwegschauen. Wir müssen ihn auch ersetzen. Die Bibel gibt uns auch da einige Anweisungen über Zachäus zum Beispiel, das sehr klar und deutlich. Er hat gesagt, ich werde das Vierfache zurückgeben. Das Gesetz hat nur Doppeltes verlangt und er hat sogar das Vierfache zurückgegeben. Achter Punkt. Wir füllen die Lücke aus. Freiwillig.
Und ungezwungen.
Also freiwillig und ungezwungen soll die Buße sein. Ganz am Anfang habe ich die Frage gestellt, kann man Buße tun, wenn man die Sünde nicht sieht? Man kann, aber das wird keine Buße sein. So jemandem zuliebe oder zwingen, jemand hat gesagt, ja, zwingen. Ja, man kann zwingen. Jetzt musst du Buße tun. Gut, was soll ich sagen? Verzeih mir. Verzeih mir. Fertig, ja, aber das ist keine Buße. Das muss freiwillig und ungezwungen sein. Gerade bei Zachäus wieder. Niemand hat ihn gezwungen, vierfältig zu erstatten. Auch nicht das Gesetz. Das Gesetz hat nur verlangt, zweifältig. Auch nicht Jesus. Niemand hat ihm gesagt. Er hat freiwillig selber gesagt, ich werde die Hälfte verteile ich den Armen und wen ich betrogen habe, werde ich vierfältig zurückgeben. Das sind echte Zeichen der Buße. 2. Mose 8, Vers 14 lesen wir. 2. Mose 8, 14.
Die Zauberer aber versuchten mit ihren Zauberkünsten auch Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Und die Mücken kamen über die Menschen und das Vieh.
Ist das 2. Mose 8, 14, ja?
Ja. Moment.
Vielleicht ist da auch falsch. Moment. Das ist auch eine falsche Angabe. Okay, leider finde ich jetzt nicht den Fehler. Also das müssen Worte sein. Aber das Herz des Pharao war verstockt, sodass er nicht auf sie hörte, wie der Herr es gesagt hatte. Jetzt, das muss irgendwo hier sein. 8, 14. Welches? Lauter. 23. 21.
Soll ich vorlesen, 21?
Ja. Ja, die Bibelstelle, sag mal die Bibelstelle.
2. Mose 8, Vers 21.
Vers 21. Nein. Das Kapitel 4. Zweite Mose, Kapitel 4, Vers 21. Nein, das ist nicht, auch nicht. 8, Vers 15. Ja, hier ist es, 8, Vers 15. So, nicht 14, da ist der Fehler, danke.
Da sprachen die Zauberer und zum Pharao, das ist der Finger Gottes, aber das Herz des Pharaos war verstockt, sodass er nicht auf sie hörte, wie der Herr es gesagt hatte.
Wir werden jetzt an Pharao sehen, wie eine gezwungene Buße unecht ist. Die Buße muss freiwillig sein, ungezwungen. Hier, Pharao war verstockt, also er hörte nicht auf Gott. Und dann nach mehreren Gerichten Gottes, wo Gott durch Mose das Volk Israel richten ließ, 2. Mose 9 lesen wir, Vers 27.
Da sandte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen: Diesmal habe ich mich versündigt. Der Herr ist gerecht. Ich aber und mein Volk sind schuldig.
Ja, also jetzt sagt Pharao, stellen wir uns vor, dieser König, der große Herrscher Ägyptens, sagt zu Mose: Ich habe mich versündigt. Der Herr ist gerecht. Ich aber und mein Volk sind schuldig. Wunderbare Worte, oder? Das wünscht man von jedem Menschen, das zu hören. Endlich hast du es begriffen. Endlich hat Pharao Buße getan, er hat sich bekehrt. Wunderbar. Aber schauen wir, was bittet Pharao jetzt? Was ist sein Anliegen? Er sagt, bittet zum Herrn, damit wir mit dem Götzendienst Schluss machen? Nein, leider nicht. Vers 28, Kapitel 9, Vers 28, lest mal vor.
Bittet aber den Herrn, dass er nun genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel, so will ich euch ziehen lassen und ihr sollt nicht länger hier bleiben.
Also bittet den Herrn, es ist genug mit dem Donner Gottes und Hagel. Das ist das. Sehen wir, ja? Es geht nicht um Gott, es geht nicht um Götzendienst, es geht wieder um die äußeren Umstände, verbessern, sollen doch leichter werden. Und dann, was geschah weiter? Er sündigt weiter. Vers 34.
Als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner nachließ, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Knechte.
Ja, also er sündigt weiter. Mose hat gebeten, die Donner ist vergangen, ja, die Bitte des Pharao wurde erfüllt, aber er sündigte weiter. Die Gerichte Gottes ließen aber nicht nach, Gott hat nicht aufgegeben. Und dann endlich hat der Pharao eingesehen und hat sich vor Gott gedemütigt. Hat er jetzt endlich Buße getan? Wir wissen weiter, also das ging ja ganz, ganz hart mit den Gerichten Gottes, bis der Pharao seinen Sohn verloren hat und seinen erstgeborenen Sohn. Alle Ägypter haben ihre erstgeborenen Söhne verloren, sind gestorben. Und dann haben sie das Volk ziehen lassen. Und jetzt Kapitel 14, Vers 5 lesen wir weiter. Was war mit Pharao?
Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharaos und seine Knechte gegen das Volk. Und sie sprachen, was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen?
Also wir sehen, Pharao hatte Buße getan, ja. Aber das war keine freiwillige Buße, sondern gezwungene. Gott hat ihn gezwungen durch die Gerichte. Und deswegen seine Buße war vor Gott auch von keinerlei Bedeutung. Solche Buße ist eine Pharaonenbuße, das können wir uns merken. Und wir wollen auch keine Pharaonenbuße selber tun oder auch versuchen wir gar nicht, andere dazu zu bewegen. Ja, es ist möglich, den Menschen zu zwingen zu Buße, aber das wird eine Pharaonenbuße sein. Es wird nichts bringen, weder ihm noch jemandem anderen. Pharao wurde gezwungen zur Buße und er hat zwar einige Veränderungen unternommen, ja, er hat das und jenes anders getan, aber er hatte kein einziges Mal echte Buße getan. Das hat er kein einziges Mal getan. Zur echten Buße zwingt man nicht. Auch im Gleichnis bei dem verlorenen Sohn hatte der Vater nicht irgendwelche Schlägertypen oder Mafia dahinter geschickt und sagt, macht man ihm das Leben da zur Hölle. Bestraft ihn dafür, dass er mal zur Besinnung kommt. Der Vater hätte machen können, war ein reicher Mann, hatte Macht gehabt. Er hat das nicht getan. Er hat gewartet, bis der Sohn selber freiwillig, ungezwungen, natürlich die äußeren Umstände haben ihn gezwungen, ja, aber er kam dann selber, hat er den Entschluss gefasst. Auch hier sollen wir mit dem Sündenbekenntnis darauf achten, dass wir die Sünde, die Buße nicht erzwingen. Die Vergebung, wir sollen auch die Vergebung im Glauben annehmen. Wenn wir die Sünde bekannt haben, dann sollen wir glauben, dass Gott uns die Sünde vergeben hat. Woher wissen wir, dass uns die Sünden vergeben sind oder vergeben werden? Woher wissen wir das? Manchmal, man kann ja fragen, hat Gott dir die Sünden vergeben? Ja, woher weißt du das? Bitte? Frieden im Herzen, ich spüre Frieden im Herzen. Okay. Woher weiß man, dass Gott die Sünde vergeben hat? Ja, der Mensch hat die Sünde bekannt, ja. Okay, ein Zeichen, der Geist Gottes gibt ein Zeichen, ja. Okay. Bitte? Also, und wo hat Gott was gesagt? Gott lügt nicht, was er sagt, das geschieht. Wo hat Gott was gesagt? In der Bibel, darum geht es, weil es in der Bibel steht. Es ist alles richtig, Gefühle und Frieden und so weiter, ist schön. Aber das sind Emotionen, die vielleicht auch nicht da sein können oder sind momentan. Vielleicht kommt das später. Wenn ich aber die Sünde bekannt habe und wenn ich glaube, dass Gottes Wort recht hat, dann sind mir die Sünden vergeben. Und dann kommen die Gefühle, vielleicht kommen sie auch nicht, vielleicht, das ist mit Gefühlen, das ist so eine Sache, sie können kommen, können auch nicht kommen. Muss nicht sein. Wichtig ist, ob wir dem Wort Gottes glauben oder nicht. Das ist das Wichtigste. Aus der Bibel wissen wir, dass wir uns die Sünden vergeben sind, nicht aus unseren Gefühlen. Unsere Gefühle können uns auch betrügen. Auch, jetzt fühle ich mich und jetzt plötzlich Gefühl ist weg. Jetzt fühle ich wieder nicht. Ja, was soll ich jetzt machen? Wieder Buße tun. Ich weiß gar nicht, worüber. Mache ich nochmal dasselbe, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Nochmal gehe ich das ganze Ritual durch. Oh, jetzt fühle ich mich leichter wieder. Aha, jetzt hat mir Gott vergeben. Und dann nachmittags ist dieses Gefühl wieder weg. Oh, was ist wieder? Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn wir glauben, dass das Wort Gottes sagt, also 1. Johannes 1, Vers 9 haben wir schon heute gelesen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns. Wenn ich glaube, also Gott tut das. Und Apostelgeschichte 26, 28, lesen wir mal vor.
Da sagte Agrippa zu Paulus, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde.
Nein, das ist wieder hier ein Fehler. War das 26, 28, ja, ja. Das ist falsche Angabe, tut mir leid. Das ist da, sollte es darum gehen, dass praktisch durch den Glauben, dass wir die Vergebung der Sünden bekommen. Das muss irgendwo in der Apostelgeschichte stehen. Okay, muss man das anmerken, korrigieren. Tut mir leid, also diese Bibelstelle ist falsch hier angegeben. Okay, also diese acht Aspekte des Sündenbekenntnisses ist wichtig zu beachten, die wir jetzt heute durchgelesen haben.